Dann willkommen zu meinem Vortrag zum Thema Gaming mit Linux statt Windows. Wie gut geht das? Kurz über mich, mein Name ist Thomas Aglasinger, ich bin ein Softwareentwickler und Gamer. Zur Vorstellung habe ich jetzt einfach einmal kurz eine Revue-Passierung meiner Gamer-Karriere. Das hat angefangen in den 80er Jahren mit einem Commodore 64, ist dann in einen Amiga übergeflossen, hat einen kurzen Exkurs in den Mac gegeben, Marathon war cool, aber sonst ist nicht viel gegangen dort. Dann ist ein bisschen die Depression ausgebrochen, wie der Amiga nicht mehr gegangen ist. Da habe ich es zuerst einmal versucht mit PlayStation, das war aber ein bisschen eingeschränkt. PlayStation 3 ist dann, ja, hat auch dauernd updaten müssen. macOS geht leider nicht gut, egal wie cool die Hardware ist, weil die Spiele einfach nach ein paar Jahren kaputt gehen, wenn sie wieder die Architektur überarbeiten. Und ich habe dann irgendwann mir eingestehen müssen, okay, anscheinend ist jetzt doch Windows das, was man machen muss, auch wenn ich das vermeiden wollte. Und Windows muss ich ehrlich sagen, in der Zeit von XP und 7 war durchaus aus Gamersicht ein passables Produkt, weil es sind viele Spiele erhältlich. Man kann komplexere Spiele spielen mit Netzwerk, Strategie, Open World, was auf den Konsolen damals nicht wirklich gegangen ist. Die Spiele werden schnell günstig und nach ein, zwei Jahren kosten sie dann 20 Euro oder teilweise noch weniger. Man hat moderne Hardware mit hoher Auflösung, hohen Bilder pro Sekunde Raten. Es gibt für viele Geräte Treiber, die dann sogar funktionieren. Und alte Spiele funktionieren 10 Jahre später in der Regel noch immer. Und das hat mich dann schon irgendwie durchaus als Spieleplattform überzeugt. Natürlich hat das Ganze auch Nachteile. Es ist ein Sicherheitsdebakel und eine einzige Datenkrake. Das ist aber egal für den Gamer, weil es sind eh nur Spieledaten drauf. Es hat eine Benutzeroberfläche, die so ein Moving Target ist, die sich ständig überarbeitet und ändert alle paar Releases. Das ist aber dem Gamer egal, weil er bootet eh nur in seine Spieleplattformen und hat mit dem System nichts zu tun. Und ja, das Betriebssystem ist nicht so toll und die Speicherverwaltung ist teilweise peinlich berührend dämlich. Das ist aber dem Gamer egal, weil die Spiele haben eh eine eigene Speicherverwaltung. Also Windows, zu der Zeit, coole Sache eigentlich. Dann ist es aber irgendwie immer schlimmer geworden. Also mit Windows 8 und 10 ist es dann so losgegangen, dass dieser Online-Login, das Umgehen immer mühsamer geworden ist. Die Datenkrake ist immer weiter ausgeufert. Und mit Windows 11 ist es dann halt kulminiert, wo sie dann gesagt haben, hey, wir laufen jetzt nicht mehr auf Hardware, die das eigentlich könnte, weil wir das so wollen. Und es gibt diese komische KI-über-alles-Strategie, wo du als Gamer dann diesen Verdacht hast, dass da im Hintergrund Prozesse laufen, die dir irgendwie die Performance von den Gamern wegnehmen. Und ja, im Prinzip hat sich Microsoft mit dem Produkt ins Gesicht geschossen. Und Linux hat nur zuschauen müssen. Also Linux ist jetzt nicht besser geworden dadurch, es ist nur Windows schlechter geworden. Und wenn du dir jetzt den aktuellen Zustand anschaust, es ist ja bei der Xbox nicht anders. Also die sagen derzeit, ja, ich bin eine Maschine, die soll von der Strategie her alles können, nicht nur Gaming. Und wir haben aber andere Maschinen, die können auch Gaming. Und irgendwie haben wir einen Gaming-Pass, aber der ist jetzt weg, weil der war cool. Und sie haben die Leute inzwischen alle rausgeschmissen. Und jetzt sind halt neue da, aber keiner weiß, wo das jetzt hingehen wird in der nahen Zukunft. Also auf sich gesehen, Xbox nicht so toll. Und PlayStation, ja, die sind rekordverdächtig. Früher war es nach 6 Jahren so, dass eine PlayStation 50 bis 2/3 weniger Geld gekostet hat, als wie sie herausgekommen ist. Die PlayStation 5, die vor 6 Jahren herausgekommen ist, kostet jetzt 30% mehr als damals. Also da fragst du dich halt dann auch, wer soll dieses Produkt nehmen? Und Datenkrake ist Sony genauso. Ne? Auf der anderen Seite hast du Apple, super Hardware, aber wie schon gesagt, alle paar Jahre ist halt alles kaputt bei Design. Muss man fairerweise dazu sagen. Dadurch bleibt es ja ein schlankes, modernes System. Aber für die Gamer ist das relativ irrelevant. Und dann hast du noch Nintendo, die stehen natürlich über dem Ganzen in ihrer eigenen Parallelwelt. Wenn das, was sie bieten, genau das ist, was du willst, dann ist es super. Aber wenn es das nicht ist, dann ja, ist es halt auch nicht wirklich eine Alternative. Und Linux sitzt wieder dabei unten und schaut einfach nur zu. Hat sich das auf den Marktanteil ausgewirkt? Ja, wenn du jetzt bei Steam schaust, die haben jetzt vor 2 Jahren ca. 2% gehabt, jetzt ist man auf 5% weltweit. Und wenn du die englischsprachigen Länder nimmst, die sind inzwischen auf 11-12%. Also da bewegt sich anscheinend jetzt doch irgendwas aufgrund der Unfähigkeit der Mitbewerber, aber vielleicht auch, weil Linux besser wird. Schauen wir uns das einmal an. Weil der erste Schritt ist natürlich, wie komme ich zu einem Linux-Rechner? Variante 1, ich nehme meinen Windows-Rechner und installiere Linux drauf. Das ist ja da jetzt beispielhaft skizziert. Mit Ubuntu sind halt einige Schritte notwendig. Ich muss eine ISO-Datei runterladen, das auf einen USB-Stick brennen, eigenes Werkzeug dafür installieren, mich entscheiden, will ich die Windows-Partition überschreiben oder koexistieren, diverse Einstellungen vornehmen. Es kann da gut passieren, dass du irgendwo im Secure-Boot herumfrimmeln musst. Das ist dann je nach Hersteller anders und gar nicht so trivial zum Herausfinden. Ich habe zum Beispiel noch nicht gewusst, welches BIOS das ich habe. Und bei mir war es dann auch so, dass es das USB-Headset nicht erkannt hat und erst wie ein analoges Headset angesteckt habe, haben die Treiber funktioniert. Screenshots nach Steam, von Steam nach Discord kopieren, das geht einfach nicht. Das muss ich über ein Malprogramm als Zwischenlösung machen. Und es gibt das klassische Wi-Fi-Thema. Es ist endlich installiert, jetzt möchte es ins Wi-Fi, oh, ich habe keinen Wi-Fi-Treiber, ich möchte einen Wi-Fi-Treiber installieren, dazu muss ich aber ins Netz. Klassisches Henne-Ei-Problem. Was ist die Lösung? Was war zuerst, die Henne oder das Ei? Der USB-Ethernet-Adapter. Also wer sich diesem Thema annimmt, wenn ihr vorbereitet sein wollt, schaut, dass ihr sowas griffbereit habt. Variante 2, ich kaufe einen fertig konfigurierten Rechner. Und das habe ich zumindest im Desktop-Bereich erlebt, das geht. Da gibt es Leute, die verkaufen sowas, das packst du aus, installierst noch ein bisschen nach und dann funktioniert das Ding. Die pflegen dann eigene Treiber und auch 5 Jahre später funktioniert das noch. Die sind aber derzeit so aufgestellt, wenn du nach dem Wort Gaming suchst auf deren Webseiten, dann kommt gar nicht so viel daher. Also ich glaube, die übersehen da noch ein Marktpotenzial. Leider ist wegen der momentanen Weltlage, was KI-Rechenzentren und diverse Kriege betrifft, sind die Hardwarepreise gerade raufgeschossen. Also momentan ist es nicht so attraktiv, was Neues zu kaufen, weil das RAM jetzt 4-mal so viel kostet wie noch vor einem halben Jahr. Und bei den SSD ist es nicht viel anders. Variante 2a, es gibt noch ein komplettes Ökosystem von Valve, das dann so ähnlich ist wie Apple, da kriegst du Hardware und Betriebssystem auf Gamen optimiert. Die machen den Spiele-Launcher, die Hardware und das SteamOS-Betriebssystem, eine eigene Linux-Distribution. Du kannst aber eigene Software installieren. Das hat aber den Nachteil, dass die aktuelle Hardware-Generation von denen schon ziemlich schwach ist und die neue hat das gleiche Problem, dass die halt teuer sein wird, wenn sie dann einmal rauskommt. Okay, aber Hardware haben wir. Welches Linux? Ja, es gibt zig Distributionen. Wenn du das runterbrechen möchtest, du kannst sagen, ich nehme Desktop-Linux, das funktioniert und ich verwende es zum Gamen. Das geht mit Ubuntu und Mint anscheinend ganz passabel. Ubuntu verwende ich selbst zum Arbeiten. Es funktioniert, vor allem die LTS-Variante. Und es gibt aber auch eigene Gamer-Linux, so wie Bayside und CacheOS, die dann schauen, dass sie die CPUs ein bisschen effizienter ansprechen, bessere Scheduler haben, schönere Marktplätze. Und bei mir ist es das Bayside geworden, aber nicht aufgrund einer großen Recherche, sondern ich habe halt einfach einmal was installiert. Und wenn es nicht geht, reise es halt runter. Wenn man jetzt bei den Statistiken schaut, gibt es irgendeine Betriebsdistribution, die sich absetzt? Nein, es ist ein ständiges Auf und Ab. Also, wurscht. Welche Spiele funktionieren? Wie kann man das rausfinden? Ja, man kauft das Spiel und wenn es nicht geht, gibt man es wieder zurück. Also viele dieser Online-Verkaufsplattformen unterstützen das. Man muss nur ein bisschen aufpassen, weil es Einschränkungen gibt. Du darfst maximal 2 Stunden gespielt haben, du musst es innerhalb von 2 Wochen zurückgeben. Kann man machen, aber ist natürlich mühsam, weil dieser ganze Kauf-, Installier- und Rückgabeprozess dabei ist. Wenn man es proaktiv machen möchte, gibt es so Lösungen wie die ProtonDB, die bewerten Spiele crowdsourced, also Gamer geben ihr Kommentar ab und haben halt dann so Dinge wie Platinum, alles geht, Gold geht, wenn man ein bisschen in den Einstellungen arbeitet, Silver, es geht das meiste, aber nicht ganz alles und Bronze, naja, es holpert zwar dahin, aber wirklich Spaß macht es nicht. Und dann gibt es noch Borgt, verkrampft, es geht gar nicht. Und die machen auch eine Statistik, wie es ausschaut. Die sagen, ja, derzeit ist es so, wenn du die Top 100 Spiele von Steam nimmst, die meisten Leute spielen, dann sind da ja, fast 90% spielbar und 85 oder 84% davon ziemlich gut. Also das ist schon vertrauenserweckend. Wenn du dir die Einzelspielerspiele anschaust, sind es immer nur ca. 70%. Und jetzt kommt's, die E-Sport-Spiele, wo halt mehrere Spieler gegeneinander spielen und das halt auch wettkampfmäßig oder teilweise damit Geld verdienen, da wird es ein bisschen dünner, weil die halt Anti-Cheat dabei haben und das läuft dann teilweise unter Linux nicht. Durchaus absichtlich, weil die Spieleentwickler festgestellt haben, dass die Leute, die cheaten, dann meistens von Linux kommen, weil sie halt einfach mehr Freiheiten haben, sich im Betriebssystem zu bewegen. Also es ist nicht die Weltverschwörung notwendigerweise, sondern es gibt da leider auch gute Gründe. Ja, und da muss halt jeder für sich entscheiden. Also wenn so ein Spiel wichtig ist für jemanden, dann ist Linux noch nicht das Richtige. Und dann gibt es diese, ja, die nicht wirklich Spiele sind, sondern soziale Umfelder, wo man zwar ein bisschen spielt auch, aber wo man sich eigentlich trifft, um über Gott und die Welt zu quatschen. Eins ist Fortnite, geht nicht wegen Anti-Cheat. Minecraft geht mit einem eigenen Launcher. Dann gibt es Roblox, das geht. Man muss aber ein bisschen mutig sein, weil das so ein Closed-Source-Launcher ist und halt beten, dass der in einem Jahr noch funktioniert. Und World of Warcraft geht über Battle.net. Zeige ich dann kurz, wie man das zum Laufen bringt. Das ist der Launcher von Activision Blizzard für ihre eigenen Spiele. Ja, wie flüssig laufen diese Spiele? Inzwischen gut. Also sie funktionieren in der Regel ähnlich flüssig wie unter Windows, bis zu einem einstelligen Prozentbereich. Manchmal sind sie sogar ein bisschen schneller, aber ich hätte nichts gemerkt. Also ich habe auf demselben Rechner unter Linux und Windows gespielt, mir wäre jetzt nicht wirklich was aufgefallen. Die Latenz ist tendenziell sogar besser unter Linux, weil dann einfach das Betriebssystem besser konzipiert ist. Also Zwischenfazit, was jetzt Linux als Hardware und System betrifft, weitgehend gleichwertig. Es gibt Gründe, dass man es nicht braucht, weil es eben System- und Treiberprobleme gibt, weil mir wichtige Spiele nicht funktionieren oder weil ich halt im E-Sport-Bereich bin und weiß, dass ich unter Windows noch 5 Frames mehr pro Sekunde rauskriege. Und die sind mir wichtig, weil es geht um 100.000 Euro Preisgeld. Das sind legitime Gründe. Wie schaut es jetzt bei den Spielplattformen selbst aus? Die größte ist Steam und die sind auch die Treiber von dieser den Linux-Verbesserungen der letzten Jahren. Die haben die meisten Spiele, haben das voll integriert, haben etliche Funktionen, die für Gamer lässig sind, handeln, wenn es zum Streiten wird, auch oft im Sinne der Spieler. Muss sich bewusst sein, es ist ein Quasi-Monopol, du kannst die Spiele dort nicht kaufen, sondern nur leihen, lizenzieren. Musst halt zwischendurch immer wieder mal online sein. Und sie sind halt moralisch teilweise ein bisschen grenzgängig, weil sie so Suchtmittel verkaufen mit Hüten und Karten und Profil, Kosmetika. Das muss halt jeder für sich wissen. Die einzig wirklich Guten in dem Umfeld sind GOG. Die haben einen Launcher, einen Heroic Launcher unter Linux. Dort kann man die Spiele tatsächlich kaufen und auch offline installieren ohne Kopierschutz. Das sind ein europäisches Unternehmen, Polen. Und haben sich zur Aufgabe gemacht, klassische Spiele zu erhalten. GOG steht für Good Old Games, aber sie haben auch inzwischen moderne Spiele, aber leider weniger wie unter Steam, weil halt viele Spieleentwickler noch sagen, naja, ich traue mir das nicht ohne Kopierschutz, mein Spiel auf den Markt zu bringen. Also man muss halt schauen, ob es dort gibt. Der Epic Games Store funktioniert mit dem gleichen Launcher. Der Vorteil vom Epic Games Store ist, dass sie zumindest zurzeit noch jede Woche ein Gratis-Spiel haben. Ansonsten kümmern sie sich hauptsächlich um die Spieleentwickler mit günstigeren Konditionen, aber als Gamer hast du kaum einen Mehrwert davon. Dann gibt es Ubisoft, die haben irgendwann einmal gesagt, uns gefällt das nicht, dass Steam da 20-30% mitschneidet. Wir machen unseren eigenen Online-Store relativ schnell, den Ubisoft-Store. Und das sollte gehen, weil es ein Tool gibt, das Faugus heißt. Ich habe es aber nicht geschafft damit, das zum Laufen zu bringen. Möglicherweise fehlt mir einfach die Geduld. Machen wir Fragen am Ende? Ja, kommen wir noch. Ich habe noch eine andere Lösung. Das ist mir nicht gelungen. Was mir gelungen ist, ich bin in Steam hineingegangen, habe gesagt, hey, ich möchte ein externes Programm installieren, nämlich den Ubisoft-Installer vom Ubisoft-Store. Den hast du dann in Steam, kannst du anklicken und von dort kannst du dann die Ubisoft-Spiele starten. Ist zwar keine tolle Lösung, aber es funktioniert. Dieser gleiche Faugus hat zumindest bei mir sehr gut funktioniert mit Electronic Arts und mit Battle.net. Also da habe ich jetzt keine Einschränkungen gesehen. Es sind auch noch etliche andere unterstützt, die habe ich jetzt selbst nicht ausprobiert, Rockstar und so weiter. Ja. Also auch das eine positive Erfahrung. Jetzt kommt der Lutris. Lutris ist die Person fürs Grobe. Wenn alles andere nicht mehr hilft, gehst du in die Commons-Line. Das überschreitet aber meine Leidensfähigkeit, weil ich bin zwar im richtigen Leben Programmierer, aber am Abend will ich einfach nur gamen und da habe ich für sowas keinen Geist mehr. Für robustere Leute, da ist es dann sehr geschätzt. Also muss jeder für sich entscheiden, ob er auf die Ebene gehen möchte, aber sie ist da. Wie schaut es jetzt aus mit den Spielern? Brauchen ja nicht nur Spiele, sondern sie brauchen ja Anwendungen auch, vor allem um miteinander kommunizieren zu können. Da ist ein Beispiel von Bayside. Die haben so einen Marktplatz. Wenn die Leute jetzt sagen, naja, das hat Ubuntu auch, ja, klar. Nur in Ubuntu war das für mich immer eine Müllhalde. Und das hat eine wirklich schöne, kurierte Abteilung, wo genau das drinnen ist, was du als Gamer brauchst. Und im Grunde findest du das meiste. Also du hast deine Kommunikationswerkzeuge, die proprietären wie Discord, Teamspeak, Slack. Du findest auch die Open-Source-Varianten davon. Und wenn du streamen möchtest, um Videos für deine Freunde zu machen oder die zuschauen zu lassen, OBS Studio gibt es genauso. Und wenn du lokal Daten hin und her schicken möchtest mit deinem Handy oder was auch immer, da gibt es eben zum Beispiel Local Send. Das finde ich ein extrem cooles Werkzeug allgemein, weil das auf jedem Mobilsystem und auf jedem Desktop-System installierbar ist und man kann es über WLAN Daten schicken. Also das ist bei mir immer sofort installiert. Gut, kurze Zwischenzusammenfassung. Also Linux kann, zumindest aus meiner Sicht, jetzt beim Gaming inzwischen eine echte Alternative sein. Natürlich abhängig von den eigenen Bedürfnissen, Kopierschutz, Anti-Cheat, E-Sport, soziale Umfelder. Die Anbindungen an die Spieleplattformen sind nur ein bisschen variabel von der Qualität. Manche sind sehr gut, manche sind nur ein bisschen holprig, aber es tut sich was. Und ein bisschen Gepfrimmel muss man halt in Kauf nehmen. Wobei, muss ich sagen, also ich habe Windows vorher gelobt, aber es hat zum Beispiel einmal im Jahr hat es vergessen, dass es Audiotreiber hat. Dann habe ich es nachinstallieren müssen, dann ist es wieder gegangen. Also ganz ohne ist es dort auch nicht gewesen. Und für mich war das dann überraschend. Weil ich habe mir gedacht, wie ich das Linux installiert habe, installierst das mal und machst halt nachher einen Lightning-Tag beim Linux-Tag, wo du drüber schimpfen kannst, was das verklumpert ist. Weil meine Erwartungshaltung war nicht besonders groß. Ich verwende es im Desktop-Bereich, ich verwende es im Server-Bereich. Da ist aber die Geschichte, es ist so wie die toten Hosen ohne Alkohol. Es funktioniert zwar, aber es funktioniert nicht gut. Also ich habe es immer ein bisschen als visionslos aus Sicht der Benutzbarkeit gesehen. Und diese Fehlermeldungskultur wird zwar besser, aber ist mir immer ein bisschen unehrgeizig erschienen. Und das ist im Gaming-Bereich nicht. Und das hat mich dann doch ein bisschen überrascht und deswegen möchte ich zum Schluss darüber noch ein bisschen reden, warum das so gekommen ist. Weil das haben wir dann schon irgendwie bewusst machen müssen. Und wenn du jetzt das auf der Zeitlinie anschaust, also Linux ist so Anfang 1991 war halt die erste Version. Parallel dazu ist OpenGL entstanden im 92er Jahr, das ist diese Grafik-3D-Bibliothek. Und, das war mir auch nicht bewusst, Wine ist schon 1993 oder 94 gekommen, dieser Windows-Emulationslayer. Und ich kann mich erinnern, ich habe mir den vor Jahren einmal angeschaut und habe festgestellt, das ist ein Fehlermeldungsgenerator, aber sonst macht er nicht viel. Ne? Und habe ihn nie wieder angeschaut. Das DirectX war dann von Microsoft. Die haben nicht zulassen können, dass OpenGL einen 3D-Standard setzt. Wir müssen was Gleiches machen. Und so war das dann einmal. Dann ist das halt auf Windows gut gegangen mit dieser Infrastruktur. Und da hat es dann so einen Vorstoß gegeben von Loki Games. Die haben gesagt, ja, wir machen jetzt Linux-Spiele. Und das haben sie gemacht, ein paar Jahre lang, ein paar Spiele rausgebracht und dann sind sie halt insolvent gewesen, weil die Strategie war, wir bringen alte Windows-Spiele 3 Jahre später raus, verkaufen sie um einen normalen Preis, während die Windows-Spiele schon 10 Euro kosten. Ja, hat nicht so super funktioniert. Sind aber einige gute Dinge entstanden, wie die STL-Bibliothek. Und so der nächste Vorstoß war dann Humble Bundle, ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist jetzt, hat er ja einen lauwarmen Ruf, aber die haben ursprünglich die Vision gehabt, wir nehmen diesen Bundle-Verkauf, das Geld, geben es in die Developer, damit sie Linux-Ports machen. Und aus dem ist aber auch nie wirklich was geworden. Also die gehen halt dann auch mit der Zeit kaputt. Und das war sozusagen die Schiene 1. Es hat aber parallel dazu eine zweite Schiene gegeben. Und zwar war das Steam. Die sind im Jahr 2003 gekommen und haben gesagt, ja, wir machen jetzt so diesen Monopol-Online-Store, wo wir Prozente kassieren und halt Spiele verkaufen. Und ein paar Jahre später ist der Apple gekommen und hat gesagt, hey, das ist cool, wir machen das auch, halt nicht für Spiele, sondern für Apps und Apple-Applikationen. Und da hat Steam dann gemerkt, naja, da kommen wir jetzt nicht rein in den App Store, weil da müssten wir ja den Apple die Prozente zahlen und wir wollen aber, dass wir die Prozente alle kriegen. Deswegen gibt es das dort nicht. War den Steam aber relativ wurscht, weil bei den 1-2-3% Marktanteil macOS bei den Spielen geht da eh nichts ab. Schlimmer ist es dann geworden, wie Microsoft die gleiche Idee gehabt hat und gesagt hat, wir machen jetzt einen Windows-Store für Spiele. Und da sind dann bei Steam die Alarmglocken angegangen und haben gesagt, ho, wenn die das Windows so einzäunen, dass wir unser Steam dort nicht mehr machen können, dann ist es aus, ne? Dann kriegen wir unsere Prozente nicht mehr. Dagegen müssen wir uns absichern. Was ist die gescheitste Lösung? Naja, wir nehmen dieses Linux, das geht schon auf die PCs, und machen halt auch für Spiele optimiertes. Das war dieses SteamOS, war ein bisschen eine lauwarme Geschichte, weil das halt damals noch nicht viel gehabt hat. Aber ein paar Jahre später ist dann das Vulkan herausgekommen, das das verbesserte OpenGL war. Und darauf haben sie dann aufsetzen können und haben gesagt, ja, jetzt machen wir eine Bibliothek, die heißt Proton, und die tut nichts anderes wie dieses DirectX, das Microsoft vor Jahren gemacht hat, umzuwandeln, sodass das auf Vulkan läuft. Und das ist eben Steam, so wie es jetzt ist, mit dieser Steam-Hardware. Aber auf dem haben dann andere wieder aufsetzen können. Ebenso Leute, wie die das Bassight und das CacheOS machen. Und die haben dann gesagt, so, wir machen jetzt coole allgemeine Linux-Distributionen, die eben nicht an einen speziellen Store gebunden sind, sondern wo halt gleich Dinge dabei sind, die auch andere Leute nutzen können, so wie dieser Heroic Game Launcher und so weiter. Und das ist dann wieder aufgewertet worden durch viele andere, wo ich eben jetzt gerade einiges hergezeigt habe. Und das ist im Prinzip der Grund, warum Linux jetzt überraschend gut funktioniert. Ja, wem ist man jetzt zu Dank verpflichtet? Also vor allem die Linux Gaming Community, außer der Linux Community selbst. Man muss sich bei Apple bedanken, weil sie Valve damals vom Bug geschossen haben mit dem eigenen Apple Store. Man muss sich bei Microsoft bedanken, weil sie Valve dann wirklich aufgehetzt haben. Und man darf sich auch bei Valve bedanken, weil sie haben schon mit SteamOS, aber vor allem mit Proton, dann etwas gebaut, das erstens eine gute Lösung ist. Und sie haben dann auch dieses Open-Source-Prinzip verstanden und diese Dinge eben Open-Source gemacht und nicht an Walled Garden wie Apple. Und das Schöne dabei ist, der Linux-Pinguin ist die ganze Zeit herumgesessen, hat dabei zugeschaut und sich seines Lebens gefreut. Ja, das ist Linux Gaming. Fragen.
Ich habe nur eine Anmerkung, weil du ja jetzt gerade zum Schluss noch beschrieben hast, dass DirectX mit Vulkan übersetzt wurde. Mhm. Das war das DXVK-Projekt, was dann Valve mit Proton und Wine zusammengepackt hat und daraus eben Proton gemacht hat. Also ja. Wein und DXVK Proton gemacht hat.
Okay, also der Open-Source-Anteil von Valve war ein bisschen geringer, wie ich da jetzt dargestellt habe.
Sie sind dann quasi draufgesprungen.
Ja. Mit okay. Ja, passt, werde ich ergänzen. Ja. Danke. Hat schon wer andere Erfahrungen gemacht? Wer hat denn schon alle Linux zum Gamen in diesem Raum? Oh ja, ein Drittel würde ich jetzt sagen. Gell? Ja. Okay, und wie geht es jetzt den anderen zwei Drittel? Sagt ihr, wahr, ich installiere das jetzt morgen? Oder sagt ihr, warten wir in einem Jahr? Vielleicht ist dann noch besser. Also da gibt es ein paar, ja, okay. Und was sind so die Leute, die sagen, nein, kommt für mich noch nicht in Frage? Was sind so Gründe, die dagegen sprechen? Außer denen, die ich schon gesagt habe, weil du halt sagst, ich will Fortnite spielen. Es reicht in der Arbeit, wenn es kompliziert ist, war die Antwort. Ja. Also du meinst, dieses Gepfrimmel ist Leidensfähigkeit und so, ist noch zu viel. Ja. Da kann ich Linux meinst du, ja? Ja, okay. Ja.
Ich bin leidenschaftlicher Simracer und deswegen eigentlich noch im Gaming-Bereich auf Windows unterwegs. Ich habe mich jetzt in letzter Zeit wenig damit beschäftigt, ob es da jetzt auch vernünftige Lösungen unter Linux gibt, dass man da auch Wheelbases und Co. Einsetzen kann.
Also die spezielle Hardware, diese Steuerungen, Lenkräder und Bremspedale für Racing-Games, da besteht nur die Unsicherheit, ob das unter Linux geht.
Ja, da gibt es, Oversteer ist ein Programm, das übersetzt es quasi, es funktioniert nicht zu 100%, aber du hast Forced Feedback, Du spürst jetzt nicht jeden Kieselstein unter den Reifen, aber es funktioniert sehr gut. Ich habe das vor kurzem mit Linux Mint, Steam und ein paar Racing-Spielen für meinen kleinen Neffen zusammengestellt, quasi zusammengebaut.
Cool, danke. Funktioniert gut.
Okay.
Hallo, ich habe noch eine Frage. Was ist deine Aussicht für Anti-Cheat auf Linux?
Also das, ich habe es eh schon ein bisschen anklingen lassen, weil es gibt, wenn du recherchierst, haben die Spieleentwickler selbst dazu Stellung genommen. Und die haben halt wirklich das Problem, sobald sie Linux freischalten für ihr Spiel, dass viel mehr Cheater von Linux kommen als von Windows. Und der Grund ist eben, weil du deinen eigenen Cheater-Kernel zum Beispiel kompilieren kannst, was bei Windows schwieriger ist. Und du hast halt mehr Möglichkeiten unter Linux, diese Cheats zu finden, herauszubauen und dich ins System hineinzuhängen als unter Windows. Und das wird sich halt auf Sicht auch nicht ändern, weil diese Offenheit halt eine Stärke ist von Linux. Was man aber schon überlegen kann, wie war denn das früher? Also ich habe ja gesagt, ich komme aus den 80er Jahren mit dem Gamen. Jetzt hast du ja diese zentralen Server, wo dann alle spielen müssen. Und wenn du aber jetzt so 20, 25 Jahre zurückgehst, da haben die Spiele einfach eine Serverkomponente mitgeschickt und du hast den Server bei dir daheim installieren können und dann haben halt deine Kumpels alle auf deinem Server gespielt. Und natürlich, wenn du jetzt in einem Freundeskreis bist, dann fängst du nicht cheaten an, weil dann wirst du rausgeschmissen aus dem Freundeskreis. Außer du sagst, du willst das. Natürlich, die Quake-Server hast dann die Gravitation auf 10% gestellt und jeder hat einen fetzen Gaudi gehabt, weil man 10 Meter hoch hüpfen hat können. Ne? Wenn das alle wollen, ist es ja super. Ne? Aber wenn du dann auf einmal unverwundbar bist, ist es nicht mehr super, wenn die anderen das nicht wollen. Ne? Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, die es gibt, dass du wieder in diese Richtung zurückgehst, wo du sagst, nein, wir machen jetzt wieder nicht diese großen, die ganze Welt spielt miteinander, sondern wir machen wieder unsere Freundesgruppe, spielt miteinander auf einem Server, wo man sich dann auch mit dem gewünschten Respekt behandelt. Weil die einen wollen halt Teabaggen und Trash-Talken und die anderen wollen das nicht. Ne? Ja, dann mache ich halt so eine Gruppe. Fertig. Ja, das ist eine Perspektive, die man vorstellen könnte.
Noch eine Frage dann. Was ist der Business Model von Steam? Wie kriegen Sie Geld?
Durch den Verkauf von Spielen. Also sind bei denen, ich weiß es jetzt gar nicht, 100.000 sind es schon oder wie viele auch immer, Spiele, die andere Leute gebaut haben. Und es ist dann wie im Apple Store, wo andere Leute eine Anwendung entwickelt haben, aber sobald sie verkauft wird, kriegt der Apple 30%. Und bei Steam ist es ähnlich, es sind glaube ich 15% und ein bisschen variabel, aber in dieser Größenordnung. Und der Gründer oder der Hauptgründer, der Gabe Newell, ist inzwischen, glaube ich, so auf 9 Milliarden wird er geschätzt, dass er reich ist. Also das ist jetzt gar nicht der. Sie sind da keine Aktiengesellschaft, also die Zahlen sind nicht öffentlich, aber sie sind sicher sehr, sehr hoch durch dieses Mitschneiden. Auch wenn du einen Hut verkaufst, zum Beispiel so einen digitalen Hut, dann schneiden sie halt 1 oder 2 Cent mit oder 10, wenn es ein schöner Hut war. Und ja, es gibt ein Interview vom Gabe Newell, wie sie das mit den Hüten eingeführt haben. Waren sie dann selber überrascht, wie gut das angekommen ist, weil sie haben damals noch über PayPal verrechnet und die haben das mit den Hüten freigeschalten und am nächsten Tag ruft PayPal an und fragt sie, ob sie eine Geldwäschefirma sind, weil die Umsätze so wahnwitzig sind. Also, ja, damit machen sie Geld. Gut. Ist noch eine Frage? Okay. Dann, wenn die Moderation es zulässt.
Auf Linux, besonders bei älteren Spielen, ist es oft entweder, dass sie sehr viel besser laufen auf Windows oder dass sie wahnsinnige FPS-Drops haben, weil die Übersetzung nicht funktioniert. Besonders bei Ubisoft-Games ist das so, sie laufen, aber dass sie konstant bleiben, ist oft noch ein Problem, auch bei unterschiedlichen Spielen immer noch.
Also die FPS-Props, das sind die Bilder pro Sekunde, die dann in problematisch niedrige Bereiche kommen. Also da 60 Bilder pro Sekunde ist ein Nennwert, wo die meisten Gamer sagen, ja, da kann man mal drüber reden. Manche sagen, na, bei 120 fängst du an. Aber wenn du da drunter kommst, und ich glaube, du redest jetzt von diesem Bereich, gell, dass du bei 20, 30 bist, und dann ist das nicht mehr flüssig, dann ist das wie ein Kinofilm. Da kannst du schon langsam mitklatschen anfangen und dann macht es nicht mehr Spaß. Ne? Ja, also das ist offenbar bei älteren Spielen. Ja, kann man dann vielleicht mit Hardware erschlagen über die Zeit. Gut. Danke.